Schütze. Talk to me. Authentisch. Empathisch. Fair.
Resilienz bei Pferden. Wie Pferde Vertrauen und Gelassenheit finden. Die Frage ist nicht, wie können wir das Pferd verändern, damit es etwas für uns tut, sondern was können wir fürs Pferd tun, damit es sein bestmögliches Pferdeleben erlebt. Die Antwort darauf gibt uns eine der wohl gefragtesten Verhaltensbiologinnen im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, Malit Wendt.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, liebe Julia. Das freut mich total. Und hallo da draußen. Ich freue mich natürlich auch über jeden von euch da draußen, die ihr jetzt zugeschaltet habt. Also wichtiges Thema, denke ich.
Resilienz bedeutet per Definition die psychische Widerstandsfähigkeit, Krisen, Stress und schwierige Lebenssituationen ohne dauerhafte Schäden zu bewältigen, also an sich abprallen zu lassen, Fragezeichen, und gestärkt daraus hervorzugehen.
Ja, genau, dieses gestärkt daraus vorzugehen, das ist natürlich immer so dieser Wunsch, der hinter alledem steht. Aber ich glaube, man kann glücklich damit sein, wenn Resilienz eben bedeutet, dass man überhaupt funktionierende Stressbewältigungssysteme hat, letztendlich als Mensch und als Pferd eben genauso, weil Stress natürlich ein ganz wichtiges Thema in unserer Welt letztendlich ist. Also das Pferd ist auf bestimmte Dinge von der Natur vorbereitet worden, wie es halt damals vor Tausenden von Jahren schon gewesen ist. Also mit Wetterbedingungen konnte es umgehen oder mit Krisensituationen in der Herde konnte es umgehen oder mit dem Druck von Raubtieren konnte es umgehen letztendlich. Aber auf viele Dinge, die wir heute in unserem Leben haben und die das Pferd in seinem Leben dann auch vorfindet, ja, kann es nicht immer zwangsläufig genauso gut umgehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Punkt, den ich mit diesem Thema gerne immer wieder aufgreifen möchte, dass es da ja so Besonderheiten gibt und dass wir unser Pferd vielleicht auch unterstützen können dahingehend, dass es ja Stress besser bewältigen kann und damit länger vital, gesund, fit, mental gesund auch bleibt.
Malit Wendt, auf beruflicher Ebene beschäftigst du dich seit über 25 Jahren mit Pferden. Was schwächt oder stört die psychische Widerstandsfähigkeit der Pferde nur zu oft, woran wir vielleicht überhaupt nicht denken?
Ja, ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Faktoren, aber es beginnt letztlich erfahrungsgemäß schon bei der Auswahl der Zuchttiere, beziehungsweise eben auch in den ersten Lebensmonaten letztendlich. Und ich glaube, das vergisst man oft, wenn man als Freizeitreiterin oder Freizeitreiter sich irgendein Pferd anschafft, einfach weil es einem gefällt, weil man eine Beziehung dazu hat, dass wir oftmals gar nicht wissen, was ist da eigentlich passiert in dieser frühen Lebensphase oder was ist mit den Eltern, auf was für einem Gestüt, auf was für einem Hof ist es denn überhaupt aufgewachsen, weil gerade dieser Grundstock tatsächlich einmal genetisch bedingt ist, also eben dieses, was bringt die Blutlinie denn eigentlich mit sich für Temperament, für ja, Fähigkeiten in dieser Hinsicht. Und eben ist die Mutterstute stabil von der Stressresilienz überhaupt gewesen? Ist sie eine gute Mutter gewesen in den ersten Monaten? Das prägt das Fohlen eben für das ganze Leben. Und das ist quasi auch so eine Phase, die man leider, weiß man heute, im Prinzip nicht wieder gut machen und wieder aufholen kann. Und das ist letztendlich auch so ein Punkt, den viele vergessen, dass gerade dieses Thema Absetzen von der Mutterstute eigentlich so ein Initialtrauma ist, was über Jahre, Jahrzehnte die Pferde letztlich fast ihr ganzes Leben begleitet, weil sie in der Regel ja, weiß man heute, eigentlich zu früh oftmals abgesetzt werden. Also es gibt oft so ein, ja, so ein Stichpunkt, alle Fohlen des Jahrgangs werden im Oktober oder so abgesetzt und den Müttern entnommen sozusagen. Und das ist dann oft bei, mit
Was
ungefähr.
Was wäre denn ideal?
Also ideal wäre später, auf jeden Fall deutlich später. Also in der Natur ist es sehr unterschiedlich, dass die Stuten so ab etwa 8 Monaten, also wenn das Fohlen 8 Monate ungefähr alt ist, beginnen es nicht mehr ständig trinken zu lassen, sondern dass es so langsam von der Milchquelle entwöhnt wird, genau, sich abnabelt. Und dass es dann mit etwas über einem Jahr oder 1,5 Jahren dann tatsächlich teilweise auch die Gruppe wechselt, also Stuten schon in eine andere Gruppe wechseln. Aber es ist tatsächlich in der Natur, da kann ich gleich auch nochmal von dem, was ich bei den Wildpferden gesehen habe, vielleicht erzählen, aber ist es häufig auch so, dass das letztjährige Fohlen tatsächlich auch noch weiter bei der Mutter trinkt, wenn das neue Fohlen auch schon schon geboren ist. Also das es passiert dann oft nur in Stresssituationen, weil das Trinken eben nicht nur Nahrungsquelle ist, die Muttermilch, sondern eben auch diese Stressregulation über das
Auch
Nuckeln
bei
am
den
Euter,
Menschen, ja.
genau,
Ja.
funktioniert und dass das tatsächlich auch oft der Fall ist, wenn das nächste Fohlen schon auf der Welt ist. Manchmal sogar in Ausnahmefällen auch noch Jahre später. Also es gibt auch durchaus Dreijährige, die noch hin und wieder am Euter der Mutter hängen. Also das ist ein Prozess, der eben eigentlich langsam vonstatten geht und der eben ganz viele, ja, Ebenen und Abschnitte hat. Und ich glaube, das wird in der heutigen Zeit, wo wir alles möglichst schnell und ja, endgültig regulieren wollen, wird das oft vergessen, dass das eigentlich ein Prozess sein sollte und dass die Fohlen nicht dafür gedacht sind, der Mutter von heute auf morgen entnommen zu werden und da so eine Lücke sich aufbaut, also die Stressregulation eben dann, ne?
Eine starke Resilienz bildet das unsichtbare Fundament, das Gesundheit, Leistung und innere Zufriedenheit trägt. Welche sind die bedeutendsten Grundlagen zur Resilienzforschung? Ganz knapp im Überblick.
Ja, also ich glaube, die wichtigsten Grundlagen sind eigentlich einmal das, was im Körper passiert, also die verschiedenen Bahnen, die im Gehirn wirken, die sind verschiedene Stresshormone, die involviert sind. Einmal bei dem akuten Stress ist es hauptsächlich das Adrenalin, was aktiv wird und was bestimmte Wirkungen auf den Körper hat, dass der Körper eben in der Aktivität hochgeht, die Erregung steigt und man kurzfristig Kräfte mobilisiert, um halt eine Reaktion schnell vollziehen zu können. Das ist so diese körperliche Ebene bei akutem Stress. Und es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass chronischer Stress andere Auswirkungen hat. Also der Stress, den man nicht sofort bewältigen und regulieren kann, da wird dann nicht nur das Adrenalin ausgeschüttet, sondern auch das andere Stresshormon, das Cortisol, in größeren Mengen ausgeschüttet. Und das Cortisol ist eigentlich das Stresshormon, was bekanntermaßen für den ganzen Organismus sehr negative Folgen haben kann, wenn er dauerhaft ausgeschüttet ist. Das wissen wir auch vom Menschen, dass ganz viele
Ich wollte
chronische
gerade sagen,
Krankheitsbilder damit zu tun haben. Und das ist
ja.
beim Pferd leider auch so, dass eben diese chronischen Stresssituationen dazu führen, dass so viele Pferde letztendlich heutzutage ja, diffuse Krankheitsbilder haben. Und das geschieht einmal mit diesem Absetzen, aber es geschieht eben auch durch viele andere stressige Situationen, die das für die das Pferd eben nicht vorbereitet sind.
Welchen Einfluss haben die Pferdehaltung und der Umgang im Alltag darauf?
Ich denke, ganz großen Einfluss letztendlich. Also auch das sind Faktoren, die bekannt sind als ja, Einflussfaktoren auch bei Menschen. Es ist immer eine Frage der Umgebung und der Gefühle, die man hat. Und die Umgebung, die sollte natürlich aus Pferdesicht möglichst artgerecht sein. Also das heißt, so nah wir uns an der Natur bewegen, ja, desto besser eigentlich. Obwohl letztendlich niemand von uns natürlich die Natur nachbilden kann und alles umsetzen kann, was da nötig wäre. Aber eben so als ja, Stoßrichtung wäre es, glaube ich, schon schön, wenn man so viele Aspekte wie möglich versucht zu bedenken, um dem Pferd ein tolles Pferdeleben zu ermöglichen. Das ist so die eine Ebene. Und die andere Ebene ist eben der Umgang oder das, was das Pferd im Alltag erlebt, mit uns Menschen, mit anderen Pferden, dass das eben auch es mehr oder weniger positiv prägt und dass natürlich je mehr positive Erfahrungen man im Leben macht, desto glücklicher und zufriedener
Natürlich,
ist man natürlich selbst.
natürlich. Wir gehen auch noch ein bisschen später darauf ein. Resilienz ist also auch ein wichtiger Schlüsselfaktor dafür, einen wirklichen Zugang zum Pferd zu finden. Und wie Muskeltraining, je öfter wir üben, desto leichter fällt es uns. Da bist du dir ganz sicher?
Ja, doch, eigentlich ziemlich sicher, ja. Also das,
Okay.
ich hoffe es jedenfalls, ne? Also
Dann
das
gib
ist.
uns bitte ein Beispiel. Also wie wir, Zitat, den Alltag bunt gestalten können.
Ja. Genau, also ich versuche immer mir sozusagen für einen Monat oder einen Zeitabschnitt mal ein Thema immer rauszugreifen, was könnte ich mein Besseres für mein Pferd machen. Jetzt im Winter wäre es vielleicht Abwechslung in der Fütterung, ne? Dass man eben vielleicht mal Kräuter mitbringen könnte oder mal einen Tee aufgießen kann oder wenn man die normale Heu-Stroh-Fütterung hat, dann kann man vielleicht noch einen Ballen Luzerneheu mal besorgen, dass man mal eine andere Rauffutterquelle hat oder dass man mal Pastinaken, Fenchel, also irgendwelches Gemüse mitbringt, damit meine ich nicht in epischer
Ja,
Breite und
die
riesigen Mengen,
Dosis.
sondern ne, also natürlich ein bisschen angepasst an das jeweilige Pferd und an die Verdauung des jeweiligen Pferdes. Damit meine ich eher so eine Pastinake und nicht 20 Kilo, ne? Aber das sind eben Geschmackserlebnisse, Geruchserlebnisse zum Beispiel und auch die Erlebnisse, dass man verschiedene Futtermittel unterschiedlich kaut, beispielsweise. Ne? Das ist ja klar, dass man an Stroh länger kaut als irgendwie einem Apfel und dass das ein anderes Mundgefühl ergibt. Und das ist bei unseren Pferden eben auch so, dass das halt unterschiedliche Erlebnisse sind, die man am Tag haben kann. Und da kann man sagen, okay, das ist jetzt banal, bringt vielleicht in der Summe auch nicht so viel, aber es zeigen tatsächlich ja Studien, dass gerade je mehr positive Erfahrungen in dieser Hinsicht das Pferd hat, desto mehr wird sozusagen, wenn man das wie so ein Konto sich vorstellt, wird sozusagen ein Guthaben aufgebaut an positiven Erlebnissen, von dem man dann ein bisschen abbauen kann in Stresssituationen, bildlich gesprochen. Und man hat, ist immer noch im positiven Bereich, ohne dass man schon gleich ins Minus rutscht. Weil das ist das Problem, wenn das Pferd wenig Kapazitäten hat, also eh schon im chronischen Stress ist und wenig positive Erlebnisse hat, dann ist jede neue negative Situation gleich dramatisch, sage ich mal, weil man gleich sich eben an diesem Kipppunkt bewegt,
Lo
letztendlich.
total logisch, total logisch. Ich war jetzt ehrlicherweise komplett überrascht. Ich habe irgendwie mit einer anderen Antwort gerechnet, wie ich dich gefragt habe. Bunter Alltag, macht jetzt kommt sie sicher gleich irgendwie mit, weiß nicht, Bodenarbeit oder spazieren gehen. Und dann fängst du mit dem Fressen an. Und du hast vollkommen recht. Vollkommen recht.
Also der Plan der die
Ja.
Nahrung ist ja im Winter sehr viel eintöniger auch als im Sommer. Und selbst im Sommer ist es ja so, dass unsere Weiden oftmals nur zwei, drei verschiedene Grasarten dort gesät worden sind. Also selbst da macht es natürlich Sinn, dass man solche Spaziergänge macht, wo das Pferd auch mal Blätter fressen kann oder mal andere Pflanzen findet als bei uns auf der Koppel. Aber ich denke, die Nahrungsaufnahme ist eben eigentlich eines der wichtigsten Themen für das Pferd und eben auch eine, die evolutionsbiologisch ist das Thema natürlich sehr alt und sehr wichtig. Also alles, was mit Kauen, mit Schmecken, mit Riechen zu tun hat, das regt ganz alte Gebiete im Gehirn eben an. Also das Stammhirn wird da angesprochen und hat nichts mit dem Verstand zu tun, sondern mit diesen
Ja.
ganz tiefgehenden Erfahrungen letztendlich zu
Das heißt,
tun.
eine ganze Knolle könnte ich ihm
Ein Großpferd
schon
eigentlich
geben.
schon. Ja,
Ich bin ja
so
sehr
Pastinake
vorsichtig
oder
eben
Fenchel, genau.
mit Futter. Okay. Pferde denken anders und doch ähnlich wie wir Menschen, schreibst du in deinem neuen Buch Resilienz bei Pferden. Wie darf ich denn das verstehen? Und welche Bedeutung hat dieser viel zitierte Vagusnerv bei Pferden?
Ja, der ist natürlich viel zitiert, einfach weil das einer von den
Ja.
großen Hirnnerven letztlich ist, der auch für die Verdauung und für die Stressregulation ebenso wichtig ist, deshalb auf so viele Mechanismen im ganzen Körper Einfluss hat. Also Stress hat ja zum Beispiel auch mit der Verdauung zu tun und auch mit dem Kreislauf zu tun. Also da sind überall dann eben diese Vagusnervverbindungen, die letztlich so besonders wichtig sind. Und ich glaube, das ist halt das, was uns gemeinsam ist mit den Pferden, weil wir ja eben als Säugetiere letztendlich grundsätzlich ähnlich funktionieren. Wir sind zwar keine Pferde, aber wir sind eben auch vom Stamm der Säugetiere. Und von daher, glaube ich, kann man das schon miteinander vergleichen, dass analog unser Gehirn und die Nervenstrukturen ähnlich ausgebildet sind
Schon sehr
letztendlich.
spannend. Dann frage ich mal jetzt so, wie verarbeitet ein Pferd Außenreize wie Straßenlärm zum Beispiel? Wie ist es um die Konzentrationsfähigkeit eines Pferdes bestellt? Wie ausgeprägt ist sein Erinnerungsvermögen? I know, das sind jetzt drei Fragen.
Ja, genau. Also nur in ganz Kurzfassung ist es eben so, Außenreize gibt es ja ganz viele. Wir haben ja das Pferd und wir auch haben ja mehrere Sinnesorgane. Das heißt, es treffen immer gleichzeitig ganz viele verschiedene Reize auf den Organismus ein. Also man sieht was, hört gleichzeitig was und riecht vielleicht gleichzeitig was. Und das Gehirn filtert sehr schnell gerade beim Pferd sehr schnell die relevanten und weniger relevanten Dinge voneinander, um sie so auseinander zu dividieren letztendlich. Weil es soll ganz schnell gehen, dass möglichste Gefahren auch erkannt werden. Das ist ja immer der Sinn hinter diesem ganzen Stresssystem, dass Stress dazu dient oder die Stressreaktion dazu dient, dass der Körper geschützt wird. Und dafür muss man natürlich sehr schnell wissen, was wird als gefährlich eingestuft und was wird als, ja, neutral oder positiv eingestuft. Deshalb reagieren Pferde und letztlich auch wir Menschen hauptsächlich auch auf negative Reize sehr, sehr stark. Und das ist gerade das Thema, dass die dann eben zu einer Reaktion führen, also einer Verhaltensveränderung. Wenn ich meine Hand auf die heiße Herdplatte lege, tut es weh und ich nehme sie sofort wieder weg. Das wissen wir alle, dass der Körper also versucht, sofort den Schaden abzuwenden und das Pferd versucht also auch mit seiner Stressreaktion. Es geht sofort Adrenalinspiegel, sofort geht der Blutdruck hoch, Kreislauf wird aktiviert und es wird sehr schnell im Bruchteil von Sekunden, nicht vom Verstand her, sondern wirklich körperlich entscheiden, laufe ich jetzt weg oder schaue ich mir das noch eine Minute lang an, das, was ich gefährlich finde. Ne? Und dieses Weglaufen, Distanz schaffen zum Beispiel, ist eine ganz normale Regulationsmöglichkeit, die so ein Pferd hat, weil es ein Fluchttier ist, reguliert es also seinen Stress auch viel über Bewegung und Distanz schaffen. Das ist so letztlich eine der großen, wichtigen Möglichkeiten. Und ich glaube, einhergeht mit dieser ganzen Geschichte tatsächlich auch die Fähigkeit des Gehirns, sich zu erinnern. Es wäre ja blöd, wenn man jeden Tag wieder neu jede Erfahrung wieder machen müsste. Also das Pferd hat eben da einen sehr guten Mechanismus, dass es
Ein
gerade
sehr
negativ.
großes
Genau, ein
Erinnerungsvermögen auch.
großes, genau, sehr große Kapazität, auch teilweise über Jahrzehnte sich an Dinge zu erinnern. Und eben vor allem erinnert es sich an Dinge, die eine Emotion hervorgerufen hat. Also vor allem auch die negativen Dinge, aber eben auch die positiven Dinge. Also alles, was neutral gewesen ist, ist halt, sag ich mal, verschwommen, ist bei uns Menschen auch so. Und alles, was mit tiefen Erinnerungen verknüpft ist, ist eben mit diesen Emotionen, was damit verknüpft ist. Das ist wichtig quasi.
Ich finde das wahnsinnig spannend, denn auf der einen Seite haben sie ein großes Erinnerungsvermögen, aber ein kleines Arbeitsgedächtnis.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch die Folge, dass es sich nicht
Ja.
lange konzentrieren kann, zum Beispiel, nicht so lange wie wir, nur ein paar Minuten vielleicht, wie ein kleines Kind letztendlich. Und dass es eben auch mehr Schwierigkeiten hat, ja, kognitive Zusammenhänge dann zu finden. Wenn die überlagert sind von diesen großen Gefühlen, dann ist das Pferd nicht mehr in der Lage, sozusagen klar zu denken und ja, wirklich mitzuarbeiten und ja, unsere Anforderungen so zu erfüllen. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir es nicht in der negativen Emotion feststecken lassen, sondern dass wir ihm helfen, mit
Mit
diesem ganzen
positiv
Resilienzthema,
rauszukommen, ja.
genau, positiv rauszukommen und sich wieder zu entspannen und wieder in seiner Komfortzone auch zu
Und
sein.
deshalb sind auch die Pausen so wichtig.
Ja, die Pausen sind ein ganz, ganz wichtiges Thema für Pferde, auf jeden Fall. Sowohl innerhalb der einzelnen
Ja.
Einheit als auch zwischen den einzelnen Einheiten und eben einfach in seinem Alltag auch, dass da nicht zu viel Aufregung drumherum passiert und der Tag zu chaotisch ist, sage ich mal.
Ein Thema, das mich ja mich persönlich aktuell beschäftigt, ist das Erinnerungsvermögen. Und wie ich da gelesen habe in deinem Buch, großes Erinnerungsvermögen macht. Scheiße. Anfang Dezember musste ich mit meinem Pferd in die Klinik.
Oh,
Eine
ja.
Trachte ist kollabiert. Okay, alles wieder gut. Er ist fit
Ah,
wie ein
zum Glück, ja.
Turnschuh. Ja, er hat sich sehr schnell erholt, weil er eben trainiert ist. Aber die Geschichte war diese Trachte kollabiert, die Ärztin sofort in die Klinik, sagt sie, und ich habe im Vorfeld wirklich wöchentlich Hängertraining gemacht. Das heißt, der ist eingestiegen wie ein Glockerl. Es war, ich
Ist
mache
doch
die
toll.
Tür auf, Schatzi hinein, ja, und alles gut. So, und meine beste Freundin war auch dabei, mich zu unterstützen, und die hat aber dann hinten die Türe zugemacht. Und so weit waren wir eigentlich noch gar nicht beim Training. Den Blick hättest du sehen müssen
Ui,
von
ja.
ihm. Er hat mich angeschaut, so ist ein Kopf hochgerissen, so, hallo, das haben wir so nicht geübt, die letzten. Es war dann auch beim Aussteigen bei der Klinik, ich habe ihn so weit gehabt, dass ich gesagt habe zu ihm, Schritti, und er ist einen Schritt zurückgegangen zum Beispiel, oder Schritti, Schritti, und er ist zwei Schritte zurückgegangen. Also wir haben uns wirklich gespielt beim Hängertraining. Er ist nicht rausgeschossen dann, aber er ist in One Go Er war draußen.
Ja.
Und wie dann alles in Ordnung war wieder und wir nach 3 Tagen nach Hause fahren wollten, ist er mit mir schon wieder zum Hänger gegangen. Und plötzlich sieht er die Barbara, meine Freundin. Mhm. Und damit war die Sache vorerst erledigt.
Ui.
Weil er sich gedacht hat, so, na genau, ihr zwei legt's mich nicht mehr rein. Wir haben dann eine halbe Stunde gebraucht, bis er drinnen war. Und mich plagt halt trotzdem irgendein schlechtes Gewissen, so wie lange wird er mir das nachtragen? Mhm. Wodurch sagst du, so ein großes Erinnerungsvermögen.
Also erinnern wird er das auf jeden Fall natürlich. Ne? Das ist gerade dieses Thema, die negativen Emotionen, die in einer besonderen Situation dann gewesen sind. Vielleicht Schmerzen kombiniert mit diesem Schock, das dazu gemacht worden ist. Das wird er sicherlich auf jeden Fall erinnern. Aber man hat eben immer die Möglichkeit, diese Erinnerung sozusagen
zu überschreiben.
Nicht, zu überschreiben, genau. Nicht zu auszulöschen, sondern zu überschreiben. Und das heißt, wenn man da jetzt eben spielerisch wieder ansetzt, da wo ihr gewesen seid und vielleicht ein paar Komponenten auch einfach mit dazu nehmt, die vielleicht vorher noch gar nicht im Training Thema waren, eben mit verschiedenen Personen zum Beispiel üben oder eben auch dieses Stange zu, Klappe zu und wieder auf dann üben oder dass hinter ihm auch bei offener Klappe einfach Dinge passieren hinter ihm, also zum Beispiel jemand mit irgendwie einer Plane oder mit einem Pappkarton an seinem Hintern hoch und runter geht, dass man das so ein bisschen imitiert mit Gegenständen, wo auch ja nichts Dramatisches mit passieren kann, keine Unfälle passieren können, so dann hat man eine größere Flexibilität in diesem ganzen Bereich, dass er also weiß dann in Zukunft, es können unterschiedliche Dinge passieren auf diesem Hänger und die sind eigentlich immer positiv, hoffentlich.
Also wir haben schon wieder trainiert, er war auch drinnen, aber er schaut tatsächlich, also ich habe das Gefühl, kann auch sein, dass ich ihn vermenschliche, keine Ahnung, aber er vergewissert sich schon, ob die Barbara nicht irgendwo ums Eck steht.
Ja, das kann auch sein, dass er sie auch jetzt besonders negativ abgespeichert hat. Und das ist auch das Gemeine, weil sie hat andersrum...
Also ich habe mir überlegt, ich habe sie auch gesagt, es wäre vielleicht ganz schlau, wenn sie beim Hängertraining jetzt einmal demnächst wieder dabei ist, weil er steigt zwar ein, aber er schaut ganz genau.
Ja, genau. Und vielleicht auch, dass sie noch andere Erfahrungen mit ihm macht, weil letztendlich ist es ja auch so, wenn man da dieses Training auch wieder so nach diesem Kontenprinzip sieht, dann braucht sie sozusagen bei ihm auch wieder ein positives
Pluspunkte, Gutan. Gell?
Genau. Und sie hat bisher jetzt Negativpunkte gesammelt, hat keine oder kaum Positivpunkte. Das heißt, wenn sie ihn jetzt öfter in anderen Situationen nimmt, ihm Keks gibt oder ihm seine Futterschüssel reicht oder ihn von A nach B auf die Weide oder auf den Paddock führt, wo er gerne ist zum Beispiel, dann sammelt sie sozusagen Pluspunkte.
Pluspunkte. Und dann werde ich das jetzt so angehen. So alles klar. Maledvent, was hat es mit dem schönen hawaiianischen Begriff Kahuna auf sich? Und was hat er mit Resilienz bei Pferden zu tun?
Wir haben den für das Buch tatsächlich deswegen ausgewählt, weil das so ein Begriff ist, der einfach uns als Beschützer der Schöpfung darstellt in diesem hawaiianischen Ding. Ich fand es einfach nur einen sehr schönen Begriff, um das zu verdeutlichen, was ich mit dem Buch ausdrücken wollte, dass wir eigentlich diejenigen sind, die ja sämtliche Lebensumstände für unser Pferd ja im Griff haben und letztlich organisieren dürfen und auch müssen letztendlich, damit unser Pferd sich wohlfühlt. Und wir sind sozusagen die Betreuer, die Beschützer von dem Leben des Pferdes. Und das geht, finde ich, einher eben mit tollen Aufgaben, aber eben auch mit Pflichten letztendlich, dass man also auch verpflichtet ist dafür, dass man auch unbequeme Fragen stellt oder auch unbequeme Entscheidungen trifft, die für einen selbst vielleicht manchmal unbequem sind. Also den Stall auswählt, der dann vielleicht etwas weiter weg ist, aber dafür eben für das Pferd mehr Möglichkeiten bietet letztendlich. Und das, finde ich, ist so ein schöner Gedanke, dass man halt dieses Beschützen, finde ich, ist noch was anderes als Besitzen. Das, was wir ja oft so
im
Kopf haben, dass wir sind der Pferdebesitzer oder der Pferdehalter oder sowas. Und ich wollte gerade damit ausdrücken, dass es da noch andere Ebenen gibt. Die sind vielleicht nicht ganz so wie zwischen Mutter und Kind, aber wir sind eben ja Betreuer unseres Pferdes und vor allem des Glücks des Pferdes auch.
Ein Kahuna sieht das Pferd als das, was es ist. Mhm. Eine wunderbare Seele mit Vorlieben und Bedürfnissen, die es zu entdecken gilt. Ich finde, das ist der schönste Satz im ganzen Buch. Also für mich zumindest, bei dem ich tatsächlich, wie ich du das erste Mal so drüber gelesen habt, bei dem mir die Tränen gekommen sind.
Ach, wie schön, ja. Ja, ich fand das wirklich, das hat auch für mich so, als ich da mich so ein bisschen recherchiert habe zu diesem ganzen Thema, hat das für mich auch so ausgedrückt, dass es bei diesem ganzen Resilienzthema eben nicht darum geht, wir arbeiten da irgendwelche Punkte ab, machen Bodenarbeit und irgendwie haben immer zu unser Ziel im Kopf, dieses, weiß nicht, ich möchte aufs Turnier fahren, Wanderreiten, was weiß ich, irgendwas und brauche dafür ein gelassenes Pferd in Anführungsstrichen, weil das ist nicht der Kern der Sache dieses Resilienzthemas, sondern bei Resilienz geht es eigentlich um das Leben und die Persönlichkeitsentwicklung des Pferdes an sich. Also es hat eigentlich nichts mit unserer Nutzung zu tun, sondern mit dem Lebensglück des Pferdes zu tun. Und das fand ich dabei so schön, dass das, finde ich, mehr rauskommt, dass es
Ja, ich
hier
finde es auch
nicht um
total
uns
schön.
geht.
Ja. Welches sind denn jetzt deiner Meinung nach die Top 3 von den 10 Resilienzfaktoren fürs Wohlbefinden? Wo würdest du starten?
Ich würde tatsächlich gleich bei der Nummer 1 starten, also bei der ja, artgerechten, gesunden Pferdehaltung. Also das bedeutet für mich, wie schon erwähnt, dieses möglichst nah an der Natur sein. Also das heißt, möglichst viel Bewegungsfreiraum, möglichst viel Luft draußen sein, Gruppenhaltung mit passenden anderen Pferden. Das ist allerdings auch noch ein anderer Care-Faktor, aber um das mal so zu verdeutlichen, ist es, glaube ich, dieses, je mehr Bewegung, desto besser, je mehr Fläche und Struktur die ganze Anlage hat, desto besser. Also diese Haltung, glaube ich, ist etwas, was man eben auch nicht kompensieren kann letztendlich, weil das Pferd sich ja 24 Stunden am Tag in seinem Lebensraum irgendwie befindet. Und wenn der Lebensraum sehr begrenzt ist, wenn wir jetzt mal nur eine Box nehmen, haben wir da 4 mal 4 Meter, da hat man halt wenig Spielraum, um da einen Lebensraum draus zu machen, weil ich finde halt dieses Wort Haltung klingt immer so nüchtern, aber für mich ist es vielmehr wirklich dieser Gedanke, wie schaffe ich einen Lebensraum für so ein Pferd? Dass das eben dann, glaube ich, auch klar ist, wenn man da mehr so ein wildes oder ein halbwildes Pferd vor Augen hat, dass man dann auch vor Augen hat, es möchte eben auch ein bisschen wandern, es möchte sich im Gehen Futter zusammensuchen, es möchte mit anderen Pferden zusammen sein, es möchte selbst entscheiden, ob es im Schatten oder in der Sonne steht, es möchte mal vielleicht im weichen Sand liegen, mal möchte es im Laub oder im Gras liegen. Also es gibt da ganz viele verschiedene Aspekte auch und die versuche ich mit diesem Gedanken an dem Lebensraum eben auch immer mal wieder im Kopf durchzugehen, an welchen Punkten meine Haltung vielleicht auch noch Defizite hat. Also ich weiß, dass bei ganz vielen zum Beispiel im Sommer das Problem der Schatten ist. Oder eben
Ja, wir haben
das,
jetzt Zelte, Gott sei Dank, ja.
genau, dass man da sich Lösungen dafür überlegt, für einzelne Aspekte, die man vielleicht noch zu wenig im Blick gehabt hat letztlich. Vielleicht auch verschiedene Wasserquellen, dass viele Pferde auch diese Selbsttränken gar nicht so sehr schätzen, sondern ja lieber Wasser trinken aus größeren Flächen, also so Badewannen oder vielleicht sogar einem fließenden Gewässer oder so. Also dass man da immer mal einen Aspekt oder einen Bereich anschaut, wie kann ich den noch artgerechter letztlich machen. Also das wäre so mein wichtigster Faktor, weil man den eben nicht kompensieren kann. Und ich glaube, dann geht es mir eigentlich hauptsächlich auch um diese, um den Umgang mit dem Pferd, dass ich da versuche, diese positive ja, Grundatmosphäre zu schaffen, also dieses Mindset, was dahinter steht, dass man immer davon ausgeht, das Pferd hat immer recht. Das Pferd möchte, also handelt halt so, wie ein Pferd handelt und handelt nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen, sondern es handelt so, wie es sich in seiner Welt oder aus seiner Sicht stimmig anfühlt. Und das heißt, wenn ich etwas von dem Pferd möchte, ich habe ja meine eigenen Ziele vielleicht, die ich umsetzen möchte. Ich möchte reiten, möchte Bodenarbeit machen, was weiß ich. Dann versuche ich das dem Pferd so positiv und nett zu verkaufen wie irgendwie möglich, dass es eben dann von sich aus Lust hat, mit mir gemeinsam was zu erleben.
Ist das die Geschichte, also der Care-Faktor Nummer 5, positive Lernatmosphäre schaffen? Also ich muss ja sagen, den finde ich auch besonders interessant. Und dabei spielt ein ganz besonderer Stick eine wichtige Rolle. Möchtest du uns darüber mehr erzählen?
Genau, also da ist der Grundgedanke einfach gewesen, das nochmal genauer zu beschreiben, wie man die Pferdewelt heute vielleicht verändern könnte im Vergleich zu den letzten, weiß ich nicht, 100 oder paar 100 Jahren, weil man hat ja, alle von uns haben gelernt, dass man ein Pferd treiben kann mit der Gerte, also dass man oder mit dem Seil, wenn ich das Seil wedel, dann läuft das Pferd halt vorwärts, aber dann ist die Emotion, die dahinter liegt, natürlich, es flüchtet vor diesem Druck. dass ich Druck aufbaue und den Druck nachlasse, wenn es so reagiert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann aber auch ein umgekehrtes Prinzip verfolgen. Das haben Zootiertrainer ursprünglich mal herausgefunden, dass das funktioniert, nämlich dass ich einen sogenannten Target Stick verwende, also einen Stab, wo ich zum Beispiel einen Tennisball draufgeschraubt habe und wo ich dem Pferd beibringe, immer wenn du diesen Ball berührst oder hinterherläufst später, bekommst du eine Belohnung. Und dann habe ich quasi das gleiche Prinzip. Das Pferd folgt also
Ja,
diesem
ich finde das
Target-Stick.
toll.
Und man hat eine positive Emotion dahinter, weil es eben nicht mit diesem Treiben, also Wegtreiben von einem negativen Gefühl ist, wo man die Erleichterung verspürt, dass man es geschafft hat, sich davon zu entfernen. Es ist eben ein Unterschied, wenn man diese Vorfreude hat und etwas erreicht, was einem etwas Positives gibt. Und das ist, glaube ich, so eine einfache Übung, wo man dem Pferd zeigen kann, wenn du mit uns mitmachst, kooperierst, dann bekommst du etwas dafür. Also es ist quasi ein anderes System der, ja, des
Ich
Mindsets
finde es
hinter der
toll. Also so einen
Pferdeausbildung.
Target-Stick, ich muss da gleich mal dann recherchieren oder googeln, besser gesagt, was es da für Möglichkeiten
Ja.
gibt. Malit, Care-Faktor Nummer 2, harmonische Herdengestaltung. Da bin ich auch über ein paar Zeilen gestolpert, die ich äußerst interessant finde. Du schreibst nämlich, viele Pferdebesitzer machen sich leider, sobald ihr Pferd in einem neuen Stall angekommen ist und sich etwaige Streitigkeiten unter den Tieren erst einmal gelegt haben, kaum noch Gedanken über die einzelnen Sozialpartner ihres Pferdes. Welche
Also das ist,
sollten wir uns deiner Meinung nach machen?
ja, also zum einen, ob das Pferd wirklich jemals ankommt in seiner Gruppe, das ist mal das Erste, weil diese ersten Streitigkeiten, die sind nach ein paar Wochen spätestens in der Regel ja erledigt, dass erstmal ein bisschen Ruhe herrscht und man denkt, okay, jetzt ist die Gruppe zusammengewachsen. Aber das ist oftmals tatsächlich gar nicht der Fall, sondern das dauert im Einzelfall sogar bis zu einem Jahr, dass die Gruppe wirklich zusammenfindet und eine neue, ja, Struktur findet, eine neue Dynamik findet. Und das kann man eben quasi daran erkennen, ob das einzelne Pferd wirklich Sozialpartner für verschiedene Gelegenheiten findet. Also, dass es ein anderes Pferd findet, mit dem
Tatsächlich,
es frisst.
ja, das stimmt, das habe ich schon
Und
beobachtet.
gemeinsam neben ihm frisst zum Beispiel, weil Pferde in der Natur fressen sie wirklich teilweise Nase an Nase, grasen ganz dicht nebeneinander befreundete Tiere. Und das ist so ein Kennzeichen für mich dafür, ob mein Pferd überhaupt einen so engen Freund oder Freundin in der Gruppe hat oder ob es eigentlich immer abseits steht und ja, vielleicht ja, nur allein an seinem Heunetz steht oder so und eigentlich gar keine Kontakte pflegt oder von anderen auch ständig weggeschickt wird oder gemobbt wird, letztendlich sogar. Das wäre die Steigerung davon, dass es wirklich aktiv wieder aufgesucht wird, um es noch weiter wegzutreiben, zum Beispiel. Also das wären so diese Dinge, auf die ich achten würde. Und vor allem auch auf diesen Punkt, ob es nach einigen Wochen oder Monaten auch Kraulpartner im Idealfall findet. Das ist ja auch so etwas, dieses sich gegenseitig kraulen, das macht ganz viel für das Wohlbefinden des Pferdes und damit natürlich auch für die Stressresilienz letztendlich, weil dieses körperliche Wohlbefinden da auch so ein ganz wichtiger Aspekt ist. Deshalb wäre es mir persönlich schon wichtig, dass das Pferd einen passenden Freund sozusagen findet letztendlich.
Okay, manchmal ist
Mindestens
es
einen.
einfach so und ein
Ja.
Stallwechsel muss sein. Stallwechsel bedeutet Stress, keine Frage. Wie lässt sich aber ein Stallwechsel deiner Erfahrung nach stressarm gestalten?
Genau, also der Stress ist tatsächlich für beide Seiten oder für alle Seiten, auch für die verlassene Herde bedeutet das Stress, dass ein Pferd
Wirklich?
umzieht. Ja, die suchen natürlich auch ihr Herdenmitglied, und verstehen ja nicht, dass
Also
der
ich meine, ich habe
jetzt
nur bei meinem
weg ist.
sehr wohl bemerkt, dass er seinen Boxen, also seinen Paddock-Nachbar, wirklich vermisst hat. Ich habe ihn dann auch auf seinem Paddock lassen und er hat ihn gesucht.
Genau, also dass eben diese Zurückgebliebenen haben Stress. Die ganze Herde,
Wow.
die neu zusammengestellt wird, hat Stress. Nicht nur mein Pferd, was jetzt umzieht, ne? Also das ist so das Thema, dass ich versuche, das ganzheitlich zu betrachten, dass ich versuche, für alle das Beste draus zu machen. Und da ist eigentlich für mich der wichtigste Punkt Ressourcen im Überfluss. Also das heißt, dass in dieser Integrationsphase es auf keinen Fall Engpässe geben darf, wo ein Pferd irgendwo in die Ecke gestellt oder in die Ecke gedrängt werden können sollte, dass es also großzügige Flächen sind, auf denen ich das mache, dass eben keine Sackgassen dort sind beispielsweise, dass eben auch immer mehr Heuquellen oder mehr Futterquellen als Pferde da sind, dass im Zweifelsfall sogar jeder einen eigenen Heuplatz zum Beispiel hätte, wenn man die Gruppe neu zusammenstellt. Und ich würde immer erstmal schauen, Pferd quasi neben die vorhandene Gruppe Zaun an Zaun zu stellen, um da auch einmal zu schauen, wie ist dieser Erstkontakt, dass der eben schon über den Zaun stattfindet. Einen massiven Zaun besser mal und nicht so ein Flatterband, dass man.
Ja, wir haben einen
Ja.
Gewöhnungsstreifen, tatsächlich,
Genau,
ja. Ich fand das auch, ich fand das richtig
das ist
gut.
perfekt, genau. Und da kann man
Ja.
eben in diesem, da sieht man dann ja schon, bestimmte Pferde sind sich vielleicht sympathischer als andere. Dann kann man dann vielleicht schon entscheiden, lässt man wirklich die ganze Gruppe zusammen oder lässt man zunächst einmal mein neues Pferd nur mit dem einen Pferd, wo schon so ein sympathischer, netter Kontakt stattgefunden hat und integriert dann nach und nach. Das kann man dann schon an diesem Zaun entscheiden. Und man kann diese Phase von ein paar Tagen oder vielleicht sogar eine Woche oder so oder 2 Wochen auch dafür nutzen, dass man zum Beispiel einen Geruchsaustausch macht, dass man also die Kothaufen von der einen Seite ein paar auf die andere
Geht
Seite bringt.
wirklich? Ja, das habe ich auch noch nicht gehört.
Genau, dass also der
Aha.
Geruch des anderen, der ist ja, also mit dem wollen sich die Pferde ja auch auseinandersetzen. Auf dieser
Ja,
Ebene
stimmt.
lernen
Zeitung
Pferde sich
lesen. Ja.
genau gegenseitig kennen. Und um diese Haufen entsteht auch immer sehr viel Aufregung dann. Und da hat man einen Faktor dann schon mal, dass man den nicht im direkten Kontakt unbedingt ausleben lässt, sondern eben erstmal mit dem Geruch austauschen oder man nimmt ein Tuch und streicht das eine Pferd ab und gibt dann das Tuch rüber zu dem anderen, dass sie dort schon mal genauer schnüffeln können und dass sich der Geruch im Idealfall vielleicht sogar überträgt, dass man vielleicht sogar ein Tuch über den einen rüberstreicht und dann das neue Pferd damit auch ein bisschen abstreicht, dass dieser Gruppengeruch ein bisschen schon anhaftet an dem
Gruppengeruch.
neuen Pferd.
Malit, Stichwort Selbstwirksamkeit erleben können. Care-Faktor Nummer 6.
Das ist
Was
nämlich mein dritter
bedeutet das?
tatsächlich. Ja, das ist mein dritter Lieblingsfaktor
Ach schau.
eigentlich auch. Ja, genau, hast du genau den richtigen
Ja.
geraten sozusagen, weil das eigentlich ein Steckenpferd von mir ist, dass Selbstwirksamkeit bedeutet einfach bei Pferd und bei Mensch, dass man sich selber als, ja, wie soll man sagen, Navigator des eigenen Lebens auch empfindet, dass man selber feststellt, ich kann in meinem Leben etwas bewirken und ich bin nicht
Ah,
ausgeliefert.
so wie ich immer sage, ich bin der Regisseur meines Lebens.
Genau, ja, so,
Ja,
genau,
okay.
das ist es, genau, dass man Gelegenheiten findet, wo das Pferd bemerkt, es macht einen Unterschied, ob ich das so oder so mache und ich kann selber etwas dafür tun, dass ich mich glücklicher als in dem Moment vorher fühle. Und das beginnt natürlich mit so banalen Dingen wie Schattenplatz oder Sonnenplatz. Ne? Das ist eben so, wenn ich jetzt nur ein Mini-Paddock von 4x4 Metern habe, dann habe ich nur eine ganz kleine Fläche und das Pferd brät dann in der Sonne, ob es will oder nicht. Es erfährt also gar keine Selbstwirksamkeit in dem Moment. Könnte es jetzt in den Offenstall gehen, würde es dann in diesem Moment ja merken, aha, ich kann mir selber Erleichterung verschaffen und kann mein Leben gestalten, in natürlich gewissem Rahmen. Ne? Wir sind nicht in der Wildnis, ganz klar. Aber eben dieser Punkt der Selbstwirksamkeit, da weiß man vom Menschen heute eben, dass das einer der wichtigsten Punkte für die Persönlichkeitsentwicklung ist, für diese Stressresilienz ist
Wirklich.
und auch für diese Thematik, was so ja, Umgang mit Traumata angeht, Umgang mit Depressionen zum Beispiel angeht. Also, dass das oft solche Punkte sind, die für das Lebensglück, wenn man es mal so als ja, zusammenfassendes Wort nennen will, so sehr wichtig ist, dass man
Aber
also
Malit,
nicht ausgeliefert ist.
es gibt schon auch Lebewesen, die es nicht checken, ne? Also da, ich meine, da gibt es ein Zelt, wo du dich unterstellen
Ja.
könntest und
Ja, das stimmt. Aber es kann auch natürlich sein, dass dann andere Punkte wieder dagegen sprechen. Ne? Es kann dann auch sein, dass, weiß ich nicht, der Eingang von einem anderen Pferd blockiert wird, zum Beispiel, dass es eigentlich eine Herdenthematik ist. Oder dass das Metall irgendwelche Geräusche von sich gibt, weil der immer so einen Zweig
Okay.
entlang streicht und dass sie das deshalb unheimlich finden, zum Beispiel. Also ich glaube, da kann man schon auch nochmal hinschauen, gibt es vielleicht auch Gründe, dass dieses eine
Okay.
Pferd es scheinbar nicht checkt oder dass es irgendwie Angst vor dem Zelt aus irgendwelchen Gründen hat oder das aus irgendwelchen Gründen meidet. Also, oder es ist ihm einfach nie zu warm. Das kann auch
Kann
sein.
auch sein, weil du sagst, weil wir über das Checken sprechen. Bespielt werden hat nichts mit Spielen zu tun. Das ist auch so eine Aussage von dir.
Ja, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, es gibt ja sogar Methoden, wo immer dieses Wort Spiel sehr hoch gelobt wird sozusagen und immer so als das Nonplusultra für Pferde gesehen wird. Aber das echte Spiel ist unter Pferden eben so eine Sache, die freiwillig ist, die eben auch mit einem Austausch von verschiedenen Rollen zu tun hat. Also man ist mal Jäger und mal Gejagter zum Beispiel und man hat auch sozusagen so, ja, das Pferd kann auch das Ende entscheiden in der Regel und sagen, jetzt ist auch genug, jetzt möchte ich nicht mehr weiterspielen. Und das sind alles die Punkte, die häufig bei dem, was man uns Social Media als Spiel in Anführungsstrichen bezeichnet, das ist da überhaupt gar nicht der Fall, sondern eigentlich versuchen manche Menschen da mit diesem Begriff nur so ein Etikett zu geben, was irgendwie nett, sich nett anhört, aber was eigentlich eine ja, Ausbildungsmethode unter Druck im dümmsten Fall sogar ist, dass man also das
Ja.
Pferd eigentlich scheut. Und dann läuft es halt und dann hat es irgendwie viel Bewegungsdynamik und man sagt, es sieht verspielt aus, obwohl auch nicht mal das genau stimmt, vielleicht, wenn man sich den Gesichtsausdruck des Pferdes näher anguckt. Und ich glaube, dieses bespielt werden, das zeigt das so ein bisschen, dass das, wenn man das aus der Kindheit auch noch mal so reflektiert, dass das auch nichts damit zu tun hat, dass jemand anders einem irgendwie etwas aufzwingt, was man selber vielleicht gar
Ich
nicht machen
verstehe, was du
möchte.
meinst. Ja. Malit Wendt, das Buch Resilienz bei Pferden ist mit traumhaften Fotos bestückt. Ich sage absichtlich traumhaft, weil da bist du unter anderem zu sehen auf einer Wiese, umgeben von Pferden, laufend mit Pferden. Ist es dein Zuhause? Lebst du neben und mit den Pferden,
Ja,
deinen Pferden? Ist es
also
so?
neben denen ja leider nicht. Also die sind im Nachbardorf. Also ich
Okay.
muss schon immer ein bisschen hinfahren. Aber
Wie
wir haben
viel? Wie viele Minuten?
mit dem Auto 5, mit dem Fahrrad etwas länger, vielleicht
Schön,
5 Stunden.
okay.
Ja, aber es ist nicht so weit, das stimmt. Weil wir sind tatsächlich eine Haltergemeinschaft. Also wir haben 7 Pferde und 2 davon sind meine eigenen
Ja.
und haben in dieser Haltergemeinschaft eben so eine Offenstallhaltung mit so einem kleinen Paddock-Trail und sie haben da tatsächlich auch einen kleinen Badeteich, die Pferde, wo sie
Wow.
reingehen können, wenn sie wollen und so. Also wir versuchen da so ein bisschen einen kleinen Lebensraum für die Pferde zu schaffen und haben das halt so aufgeteilt, dass immer an einem Tag pro Woche man für alle Pferde zuständig ist für die
Okay, so macht
Stallarbeit,
ihr
wenn das jetzt,
sieben
genau,
Leute.
7 Pferde, sieben, genau,
Na, wie viel
sieben
Hektar
Tage.
habt ihr da?
3,5 Hektar haben wir, also das sind
Ja.
also so das Minimum ist das ja für dieses, wenn man jetzt wirklich naturnahes machen wollen würde, dann bräuchte man mindestens das Doppelte tatsächlich. Also wenn man wirklich auch im Winter zum Beispiel komplett die Weiden offen lassen wollen würde, würde man mindestens die doppelte Fläche brauchen. Und so viel Land haben wir jetzt direkt am Stadtrand von Hamburg tatsächlich dann nicht zur Verfügung. Wir sind also ich glaube 5 Kilometer von der Stadtgrenze von Hamburg
Ja.
entfernt. Und von daher ist es schon.
Das heißt aber, Halle habt ihr dann auch nicht, oder? Oder
Wir
wie sieht
selber
das aus?
nicht.
Ja?
Nein, genau, aber ich habe mich eingemietet gegenüber auf der anderen Straßenseite im
Schlau.
Dorf. Also ich habe doch eine
Das
Halle und
klingt ja
auch einen
wirklich nach
Reitplatz.
einem Paradies.
Ja, also
Ja.
für mich ist es das doch
So, das
tatsächlich.
heißt, wie dürfen wir uns deinen Alltag vorstellen? Du bist Biologin, Dozentin, Autorin, Trainerin, Reiterin, Pferde. Halterin, sage ich
Ja.
jetzt einmal. Wie dürfen wir uns deinen Alltag vorstellen?
Der ist je nach Jahreszeit sehr unterschiedlich. Also ich habe quasi immer eine Saison, Frühjahr und Herbst, in dem ich sehr viel unterwegs bin zu Seminaren und Kursen, Vorträgen und so weiter, wo ich dann meistens so von Freitagabend bis Sonntagabend dann auch unterwegs bin. Und im Winter schreibe ich mehr und mache sehr viel mehr ja, Online-Kurse und
Toll.
Online-Coachings und ja, Bücher und Artikel schreiben, Podcasts mitmachen. Da bin ich dann also ja, vermehrt zu Hause und hier im näheren Umkreis zu Einzelterminen unterwegs. Also deshalb, das Jahr ist für mich sehr unterschiedlich
Du
gestaltet,
gehst
aber
mit der Zeit einfach, ne? Mit der
ja,
Jahreszeit
genau. Ich versuche
sozusagen.
das
Ja.
so umzusetzen und ja, mein Mann hilft mir natürlich bei den Pferden auch sehr viel. Wenn ich unterwegs bin, macht er dann teilweise auch
Ein
die
Traummann
Stalldienste.
sozusagen.
Ja,
Worauf
auf jeden
liegt denn
Fall.
aktuell dein Fokus, gerade bei deinen eigenen beiden Pferden? Was sind das für Pferde?
Ja, ich habe einmal einen PAE-Wallach, den, also Harry genannt, der heißt eigentlich Haranero, aber Harry nennen wir ihn
Harry.
und genau, der wird dieses Jahr schon oder was heißt schon, also 26 Jahre alt,
Oh.
da ist so ein bisschen das Thema, dass wir langsam quasi ja, in dieses Seniorendasein kommen. Also noch kann ich ihn reiten und mache eigentlich alles wie bisher, aber ich merke eben langsam, dass er länger braucht, warm zu werden und dass er mehr Futter braucht. Und ja, eben, es verändert
Umstellung
sich was
jetzt,
bei ihm,
ja,
die
gesehen.
Umstellung,
Aha,
genau. Und
aha.
das ist, glaube ich, bei ihm das Hauptthema. Und letztendlich bei meiner Stute, der Mausi, ist es ähnlich. Die
Süß,
ist.
Harry und Mausi.
Ja, genau. Die Mausi ist ein Haflingermix und sie wird jetzt 22 im April. Und sie ist allerdings chronisch schon, also eigentlich seit ich sie habe, hat sie verschiedene Themen, sodass sie eigentlich nie hundertprozentig leistungsfähig war, sondern dass eigentlich auch da dieses Thema langsam ins Seniorenprogramm zu wechseln, dass das so für mich auch eine, ja, ein neuer Lebensabschnitt
Ja, du
letztlich ist.
stehst mitten im Pferdeleben, kann man sagen,
Ja.
mittendrin. Also,
Ja.
das ist
Ja.
schon eine große Aufgabe. Marlit Wendt, geboren worden im Juli 1977 in Schleswig-Holstein. Jane Goodall und Linda Tarleton-Jones gehören zu jenen Menschen, die dich bis heute besonders geprägt haben. Inwiefern?
Ja, ich glaube, das sind beides Frauen, die ja in ihrem jeweils langen Leben, die Linda Telling-Jones lebt ja zum Glück noch, aber sind ja beide vielleicht eine ähnliche Generation, sage ich mal, an Personen, die es geschafft haben, über viele Jahrzehnte einfach die Rechte der Tiere und ein bisschen auch dieses ganze Thema, wie wir Menschen die Natur sehen, wie wir Menschen die Tiere sehen, dass wir selbst gar nicht so verschieden sind zu den jeweiligen Tierarten, dass sie das in die Welt getragen haben und das gleichzeitig auch mit so einer, ja, so einer persönlichen Art und Weise, die ich so faszinierend finde, dass sie das nie, beide nie belehrend oder irgendwie aggressiv und
Stimmt, ja.
irgendwie ja, mit irgendwelchen
Mit
Petitionen und
Zeigefinger
Forderungen
oder
und
so, ne?
Zeigefinger,
Genau,
genau.
stimmt, ja. Ja.
Sondern dass sie beide versucht haben, die Faszination dieser Welt ja, zu zeigen und immer wieder mit der eigenen Begeisterung und mit der Freude Menschen ja, mitzuziehen und mitzuholen. Und
Ja,
ich
so wie
glaube,
du es in Wirklichkeit auch machst jetzt.
ich versuche
Ja.
es, genau. Aber.
Als Kind wolltest du ja Reitlehrerin oder Tierärztin werden. Aus welchem Grund?
Also eigentlich auch, weil ich den Pferden helfen wollte, den Tieren
Ja.
helfen wollte, aber gleichzeitig auch diese Verbindung von unserem Leben, also die Gemeinschaft mit dem Tier eigentlich so für mich auch im Vordergrund stand. Und das waren, glaube ich, einfach die beiden Berufsbilder, die ich so vor Augen hatte,
Als
dass es,
Kind.
dass sie existieren. Ja,
Genau,
genau. Und also
genau.
die anderen Berufsbilder kannte ich halt dann als Kind nicht.
Ja, heute liegt dein Fokus als Verhaltensbiologin auf Bedürfnisorientierung.
Genau,
Spannender
das.
Begriff, aus ja, aus welchem Grund und was verstehst du genau darunter?
Ja, also ich verstehe darunter eigentlich, dass es mir eben nicht nur darum geht, wie gestalte ich eine Trainingssession, arbeite ich mit Belohnung oder arbeite ich mit Druck? Das wären ja auch eben Themen, die man haben könnte. Aber mir geht es eigentlich um diese tiefer liegende Ebene, dass zunächst einmal Bedürfnisse, Grundbedürfnisse erfüllt sein sollten, müssten, damit man überhaupt zu Training oder miteinander kommt.
Sag
Und
mal,
das
was sind die
bedeutet,
Grundbedürfnisse für dich?
also für mich sind die Grundbedürfnisse einmal Freiheit von Hunger und Durst,
Ja?
Freiheit von Schmerzen
Ja?
und Unbehagen zum Beispiel. Dann ist ein Bedürfnis nach Gemeinschaft ganz starkes Bedürfnis, ne? Also das sind so diese Kernbedürfnisse, die so ein Pferd letztendlich hat. Und dass die so weit wie möglich erfüllt sein sollten. Und dann kann ich die nächsten Bedürfnisse eben ja, nach Neugier, nach Erkundungsverhalten, nach ja, die Welt erleben. Das sind natürlich auch Bedürfnisse. Die kann ich dann mir überlegen, wie ich die möglichst gewinnbringend gestalten kann für beide Seiten.
Belohnung hast du bereits angesprochen. Da scheiden sich ja die Geister, habe ich
Ja,
schon
natürlich, natürlich.
mitbekommen, gerade in der Pferdewelt.
Ja.
Als Trainerin für belohnungsbasiertes Pferdetraining, worauf kommt es an? Wo gibt es die meisten Missverständnisse?
Ich glaube, für mich sind die Missverständnisse immer, dass Belohnung zum Beispiel eindimensional nur mit Futter gleichgesetzt wird. Und Belohnung hat natürlich ganz viele verschiedene Ebenen letztendlich. Man kann mit Futter arbeiten, ganz klar, hat dann bestimmte Vor- und Nachteile. Aber Belohnung bedeutet auch zum Beispiel kraulen, gemeinsam herumstehen, schöne gemeinschaftliche Erlebnisse haben. Also alles, was sich positiv anfühlt, kann einen Belohnungscharakter haben. Und das ist für mich so diese Herausforderung und was auch diese Missverständnisse so angeht, dass ich versuche, da so eine größtmögliche Bandbreite auch bei dem jeweiligen Team anzusprechen, dass wir also lernen, nicht nur mit Futter zu arbeiten, aber auch nicht nur mit Streicheln und irgendwie netten Worten zu arbeiten, sondern dass wir das versuchen, das zu kombinieren und dabei eben im Hinterkopf behalten, was sagt das Lernverhalten oder die Lerntheorien, was ist ja schon sehr viel erforscht worden, was bestimmte Effekte angeht, also wann wiederholt ein Pferd wahrscheinlicher eine Handlung, die es schon mal gemacht hat, zum Beispiel, immer dann, wenn es sich gut dabei gefühlt hat, wird es ein Verhalten häufiger wiederholen. Das heißt also, ich kann mit gerade mit starken Belohnungen, also Futter ist oft ein sehr starker Motivator, kann ich sehr schnell Verhalten lenken, sozusagen. Also ich kann ein Pferd relativ schnell trainieren, dass es eben zum Beispiel hinter diesem Stick hinterherläuft, beispielsweise, oder aufs Podest geht, oder.
All jenen, die darüber gern noch viel mehr wissen möchten, lege ich an dieser Stelle deine Homepage ans Herz: www.marlit. Wendt mit dt.de. Marit Wendt, von den vielen schönen Fotos im Buch habe ich geschwärmt. Zwei Care-Faktoren im Rahmen von Wie stärke ich die Resilienz bei meinem Pferd möchte ich noch hervorheben, nämlich Care-Faktor Nummer 9 und 10. Nummer 9 bedeutet Stressabbau durch gezielte Bewegung. Was verstehst du darunter? Sicher nicht 20 Minuten auf Teufel komm raus longieren.
Nein, genau, das verstehe ich darunter nicht. Aber der Kernpunkt ist, also gehen wir wieder zurück an den Anfang von unserem Gespräch, dass eben dieses Stresshormon Adrenalin, dass das das ist, was sozusagen im Körper reguliert werden sollte. Und das ist tatsächlich quasi durch Bewegung abbaubar. Und zwar durch ruhige, gleichmäßige Bewegung vor allem. Und das heißt, auch ein schöner Spaziergang kann das bedeuten. Oder wenn das Pferd geritten ist, kann man natürlich auch gleichmäßig ruhig auch das Pferd reiten. Aber dass das eben gerade darum geht, nicht zu schnell, nicht zu abrupt, nicht zu viele Gangartenwechsel, sondern dass diese Gleichmäßigkeit und dieses, ja, aus unserer Sicht vielleicht fast manchmal schon ein bisschen monotone eigentlich das ist, was sehr viel Stress reguliert letztendlich. Also,
Wirklich? Das Monotone. Ja, da bin ich
also,
jetzt
naja,
hängen
das
geblieben. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, eben, weil du sagst,
gleichmäßig.
ja, gleichmäßig. Beziehungstraining für eine starke Bindung beschreibt Care-Faktor Nummer 10. Was sind die Grundlagen deiner Meinung nach des Beziehungstrainings?
Also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. Mir fällt jetzt im Gespräch einfach diese Ebene ein, dass ich versuche auch die Wünsche und Grenzen des Pferdes ein bisschen eben mit im Auge zu behalten. Dass ich also, wenn ich zum Beispiel mein Pferd begrüße, wenn ich irgendwie am Vormittag dorthin komme, dass ich nicht sofort mein Halfter in der Hand habe und das
Genau.
ungefragt dem
Ja.
Pferd anziehe, sondern dass ich vielleicht erstmal schaue, wendet es sich mir überhaupt zu? Kann ich vielleicht erstmal schauen, viele Pferde schnüffeln ja erstmal an der Hand oder ja, bleiben einen Moment ruhig neben einem stehen. Also dass man so diese höflichen Floskeln versucht umzusetzen, bevor man immer von sich selbst ausgeht, was ich jetzt als nächstes machen möchte. Also dass ich immer versuche, das Pferd auch mitzunehmen in dem, was ja, jetzt meine nächsten Vorstellungen sind. Weil ich glaube, wir sind als Tierart, wenn man so will, oder als Individuen aus Sicht des Pferdes oft viel zu schnell. Also wir sind oft mit immer dem Nächsten und dem Übernächsten und dem Übernächsten im Kopf schon beschäftigt und sind nicht mehr so viel im Hier und Jetzt. Und das kann, ist, glaube ich, eine ganz große Stärke der Pferde, dass sie uns wieder zurückholen können in das Empfinden des Moments, dass man da einen Moment auch mal steht und erstmal durchatmet und mal schaut, ja, was passiert eigentlich um einen herum? Kann man vielleicht noch einen Moment eben die schöne Brise vom Wind genießen oder wenn im Frühling ja die Vögel zwitschern, dass man da vielleicht einen Moment innehält, bevor man das nächste macht? Weil ich stelle es mir oft so vor, dass Pferde uns vielleicht manchmal so empfinden, wie wir umgekehrt überfordert sind, wenn wir, ich denke immer so an so Frettchen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal so beobachtet
Ja,
hast. So, sie sind ja sehr,
sag.
sie sind so schnell und so wuselig und so, sie sind mal hier und mal da
Ja,
und mal
ja,
da
ja.
drüben. Und sind, also wenn ich mir da vorstellen würde, ich müsste da mithalten, wäre ich sehr schnell am Ende meiner Kräfte. Und so ist es oft mit Hundewelpen ja auch oder mit kleinen Kindern, dass es deswegen sehr, sehr anstrengend ist, ja, die Betreuung zu gewährleisten, weil man immer aus dem eigenen Komforttempo herausgezogen wird, weil man immer zu viel leisten muss, als man von sich aus leisten wollen würde. Und ich glaube, das geht vielen Pferden mit uns so, dass sie von der Natur langsamer strukturiert sind als wir im Schnitt und wir sie oft überfordern damit, dass wir so viel auf einmal wollen und immer schon das nächste wollen.
Nachdem, was wir jetzt alles gehört und besprochen haben, wie sieht eine ideale, resilienzstärkende Pferdewoche für berufstätige Pferdehalter wie dich und mich aus? Wie gestaltest du
Ich würde
den
quasi
Alltag?
jeden Tag mir vielleicht ein bestimmtes kleines Thema eben
Ein
vornehmen.
Thema.
Also, dass ich
Mach mal,
einfach,
was
damit
hast du
ich eine
jetzt
Pfiff.
für nächsten Tage geplant?
Für die nächsten Tage, ich hätte immer oder finde immer, Spaziergang ist immer ein sehr gutes Thema, weil man da viele Faktoren gleichzeitig abdeckt. Man hat ein bisschen ruhige Bewegung, man hat vielleicht diese Abwechslung von den Eindrücken, dass man dass die Lebenswelt ein bisschen vergrößert. Man kann vielleicht sogar ein bisschen Futter irgendwo finden, also Brombeerblätter gibt es auch im Winter noch, die man irgendwo naschen kann. So, das wäre eine Tagesaufgabe natürlich für unterschiedliches Niveau. Wir müssen nicht 2 Stunden unterwegs sein, es reichen vielleicht auch 100 Meter bei einem Jungpferd zum Beispiel, ne, dass man das im Rahmen des Möglichen macht. Einen anderen Tag würde ich vielleicht darauf setzen, dass man mehr diese körperliche Ebene hat, dass man zum Beispiel mal ausprobiert, was kann man für Massagetechniken lernen, mal ein Buch dazu Rate ziehen oder mal jemanden buchen, Physiotherapeut oder so, der ein paar Griffe zeigen kann, dass man dieses Muskuläre vielleicht mal versucht oder eben versucht auf der körperlichen Ebene, gibt es ja auch mit verschiedenen Kraultechniken oder mit verschiedenen so Wärmedecken oder so, dass man einfach mal guckt, was gefällt meinem Pferd auf dieser muskulär-körperlichen Ebene zum Beispiel, wäre ein Tag. Und ein Tag wäre vielleicht auch mal was Neues ausprobieren. Also was Neues, kleine Herausforderung im Sinne von so einem Gelassenheitsparcours, dass man vielleicht mal versucht, durch so einen Flattervorhang gemeinsam
Und
das
wenn
zu
es mal schnell
meistern.
gehen muss, dann kann man das Pferd doch einfach mal lassen, einen
Ja,
Tag.
finde ich auch
Das
gut.
musste
Genau.
ich erst lernen, ja, dass das auch einmal in Ordnung ist. Wie zum Beispiel
Total.
heute. Heute fahre ich nur in den Stall, hole ihn von der Koppel, putzen, ein
Ja.
bisschen massieren,
Genau.
Wintersöckchen, also die Back und Rake halt drauf für die Nacht und gute Nacht. Ja.
Genau, so ist es. So ist es. Und ich glaube auch dieses Durchatmen, mal nur
Ja.
beobachten, was passiert da überhaupt in der Gruppe. Das sind so wichtige Momente, die im Alltag oft auch zu wenig Raum finden. Also das finde ich total gut, dass du das noch erwähnst. Super.
Resilienz als Chance sehen, das könnte durchaus auch zu einem neuen Lebensmotto für mich werden. Wie sieht's denn da bei dir aus? Wofür lohnt es sich zu leben? Auch in turbulenten Zeiten?
Ja, das ist eine große Frage. Ja, ich finde, es lohnt sich zu leben einfach für die Beziehung, die man hat und die zu anderen Menschen, zu Tieren, ja, zu sich selbst natürlich auch. Das letztlich glaube ich, wenn man versucht, möglichst viel Gutes für sich zu bewirken und für andere zu bewirken, dass es dann allen im eigenen Umfeld hoffentlich gut geht. Und dafür lohnt es sich, glaube ich, zu leben, weil das halt Freude macht. So würde ich es, glaube ich, ganz banal zusammenfassen.
Liebe Malit Wendt, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und das wirklich spannende, interessante Gespräch. Alles Gute für dich, für Harry, Mausi und deinen Ehemann. Von
Ja.
allen wissen wir den Namen, nur von deinem Ehemann nicht.
Bleibt ein Geheimnis.
Liebe Grüße nach Großharnsdorf in Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Julia. Ich freue mich total, dass wir dieses tolle Gespräch hatten und euch allen da draußen wünsche ich eine schöne Zeit mit euren Pferden.